Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 12. September 2011 zum Thema kindgerechte Chirurgie. Zu Gast ist Annelie Martina Weinberg von der Medizinischen Universität Graz. Gastgeberin ist Barbara Krennmeier.
Kleinen feinen Rahmen heute im Kepler Salon. Ich nehme an, die letzten warmen Sommerabende halten die Leute draußen.
Ja.
Nichtsdestotrotz werden wir, glaube ich, sehr die Gelegenheit nutzen für wirklich einen intensiven Dialog, für einen intensiven Austausch mit der Frau Weinberg. Sie wird heute zum Thema kindgerechte Chirurgie sprechen. Zuvor noch ein paar organisatorische Informationen. Herzlich willkommen in unserem kleinen Rahmen. Bitte nach vorne kommen. Dann können wir nachher wirklich gut miteinander reden, wenn wir alle ein bisschen beisammensitzen und uns nicht aufteilen da in den Weiten des Raums. Ja, ich lade Sie ganz herzlich ein. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, besorgen Sie sich Getränke. Der Herr Keinzel ist drüben und wartet auf Bestellungen. Sie können jederzeit aufstehen, Sie was holen, wenn Sie Durst haben. Es soll wirklich ein gemütlicher, entspannter Rahmen sein. Viele von Ihnen kennen das ja bereits. Was auch viele von Ihnen bereits kennen, es wird die Veranstaltung aufgezeichnet und wird dann im Internet zur Verfügung stehen. Deshalb die Bitte, wenn wir dann ins Gespräch kommen mit der Frau Weinberg, bitte warten Sie drauf, bis Sie ein Mikrofon bekommen und stellen Sie die Frage ins Mikrofon, damit man das dann nachvollziehen kann, immer die passende Antwort zur Frage, sonst wird es für die Hörer im Nachhinein ziemlich schwierig nachzuvollziehen, um was da eigentlich gegangen ist. Ja, mein Name ist Barbara Krennmeier. Ich möchte Ihnen jetzt die Frau Weinberg, die Annelie Weinberg vorstellen. Sie hat an der Universität Köln Medizin studiert und wurde dann Unfallchirurgin in Hannover. Und sie war oder ist die erste Frau im deutschsprachigen Raum, die in diesem Fach habilitiert hat. Das war im Jahr 2000, also finde ich ganz was Besonderes und Tolles, gefällt mir sehr, dass wir sie heute da haben. Sie kam dann 2004 an die Medizinische Uni Graz. Dort leitet sie die Kinder- und Jugendtraumatologie und sie ist Leiterin des Laura Bassi Exzellenzzentrum BRIC. Das wird sie dann noch näher erläutern, was das ist nämlich an der Med-Uni Graz. Dieses Zentrum kooperiert sehr stark in der Entwicklung mit vielen Technologieunternehmen, mit anderen Exzellenzzentren, also sehr nach außen gehendes Zentrum. Zusätzlich ist sie Autorin vieler wichtiger unfallchirurgischer Lehrbücher und sie referiert sehr häufig auf internationalen Kongressen. Also eine echte Koryphäe, die wir da heute bei uns sitzen haben. Und ich würde sagen, wir nützen das einfach, um wirklich von ihr dann zu lernen und neue Einblicke zu gewinnen. Ja, sie beschäftigt sich mit dem Thema Kinder und Chirurgie. Ein Schwerpunktthema dabei sind Implantate nach Knochenbrüchen, die man dann nicht mehr rausnehmen muss, um das so ganz einfach zu sagen. Ich habe dann, da ist mir sofort eingefallen, mein eigenes Kindheitserlebnis mit einem Knochenbruch. Das war ein Mini-Knochenbruch, das war eine Absplitterung in dem Knochen. Ich war ja damals Volksschülerin, so Anfang der 80er Jahre, bin in das UKH in Linz dann gekommen und habe dann Gips gekriegt, 3 Wochen lang. Der hat da die 2 Finger zusammengegipst und bis da rauf. Und dann haben sie nur eine Schiene drunter da und es hat keine Kinderschienen gegeben. Da haben sie mir Erwachsenenschiene irgendwie zusammenbogen und abgeschnitten und ich bin 3 Wochen lang mit diesem Drum im Hochsommer herumgerannt. Ja, und es waren meine Eltern und alle ganz irritiert, dass da überhaupt nichts gibt für Kinder. Und ja, es hat sich hoffentlich einiges getan in diesen letzten 30 Jahren. Ja, und einen Teil davon erforschen sie jetzt und betreuen sie auch vielleicht. Können Sie uns da ein paar Einblicke geben? Bitte schön.
Zunächst möchte ich mich ganz, ganz herzlich für die einleitenden Worte bedanken. Im Grunde haben Sie ganz, ganz, ganz viel angesprochen, wo ich denke, so viele schöne Themen, auf die man alle eingehen könnte. Für mich ist es so, es ist tatsächlich so, dass sich ganz viel getan hat für die Kinder. Als ich angefangen habe, das war 1989, habe ich meinen ersten Vortrag gehalten, bin da hochgestiefelt auf das Podium, hatte natürlich unheimlich viel Angst, weil erstmal waren ja nur Männer da, so gut wie. Und ich habe darüber gesprochen, ob es nun kindgerecht ist, dass man ein Kind wegen einer Oberschenkelfraktur 6 Wochen im Krankenhaus lässt und ob es dann nicht sinnvoller sei, das Kind operativ zu versorgen. Mhm. Gott sei Dank war das damals so, dass das eine geistliche Einstellung war. Ich habe Gott sei Dank nichts mehr sagen müssen, sondern die 2 Koryphäen aus Deutschland, werde ich nie vergessen, sind immer aufgestanden und dann haben sie sich gestritten über die Würde des Kindes. Mhm. Und das war im Grunde, ist nicht lange her, 20 Jahre ungefähr. Ich muss sagen, es hat sich total geändert. Man denkt natürlich viel mehr über die Würde des Kindes nach und heutzutage würde man kaum noch akzeptieren, schon aus sozioökonomischen Gründen, dass ein Kind 6 bis 12 Wochen im Krankenhaus ist, nur wegen einem Knochenbruch. Aber als ich begonnen habe, war das auch so, das war auch die Diskussion, was ist denn konservativ, was ist denn operativ? Also wenn die Oberschenkelbrüche hatten, war es ja nicht so, dass sie gar nicht behandelt wurden, sondern sie haben einfach so Pins durch den Knochen geschossen bekommen und dann wurde das in Streck verbannt. Also so Pin, also so ein Starball sozusagen durch den Knochen geschossen und dann wurde das extendiert, das heißt mit Gewicht ausgehangen. Das heißt, es war ja nicht eine konservative Technik, sondern man hätte ja eigentlich, sage ich immer, die Kinder in Narkose setzen können. Aber damals war es natürlich auch so, dass man überhaupt gesagt, Kinder schmerzen, empfinden die überhaupt Schmerzen? Also auch dieses Thema war früher ja ein Stiefkind, das muss man sagen. Also wenn die Kinder damals in die Ambulanz kamen und die brauchten eine Reposition, dann hat der Oberarzt gesagt, zieht mal beide und drückt mal drauf und dann wird es schon hinhauen. Die Kinder haben einmal gebrüllt oder zweimal oder auch dauernd, da hat man sich aber nicht nachgeschert. Das war die Situation, sag ich mal, die ich jetzt mittlerweile überblicke vor 20 Jahren, als ich begonnen habe. Typischerweise, nachdem ich ja eine Exotin in dem Bereich bin, hat sich daraus natürlich auch ergeben, dass ich ausgerechnet diesen Bereich angepackt habe, weil da hatte ich überhaupt keine Konkurrenz. Das hat ja die Männer nicht drum geschert, das hat die nicht interessiert. Für mich war es günstig, weil damit habe ich natürlich auch relativ schnell einen ziemlichen Ruf dafür bekommen und natürlich auch ein Wissen mir angeeignet, was so ein bisschen außergewöhnlich war, weil das Feld hatte ich einfach offen vor mir liegen. Ich sage immer, einerseits war es clever, weil für mich hat das natürlich auch einen Schub nach vorne bedeutet, oftmals, weil ich aufgefallen bin. Dadurch, umgedreht ist es so, heute hängt es mir manchmal ein bisschen nach, weil es immer nur heißt, die Kindertante. Und ich bin eigentlich ganz normale Unfallchirurgin, wie jeder andere auch, in meinem Fach. Aber was soll's. Ich habe mir erlaubt für den heutigen Abend, Sie dürfen mich gerne unterbrechen dann immer, einen kleinen Einführung, Vortrag sozusagen vorzubereiten, weil ich war so ein bisschen irritiert, weil ich bekam dann den Titel Kindgerechte Chirurgie. Und eigentlich bin ich ja angetreten mit den resorbierbaren Implantaten. Und dann habe ich gedacht, das ist natürlich ganz spannend. Eigentlich ist das ganz spannend, weil kindgerechte Chirurgie, das ist ganz viel. Deswegen erlaube ich mich einmal, mich hinzustellen, weil ich kann besser reden, wenn ich mich hinstelle, wenn es für Sie okay ist. Ich kann es unheimlich schwer im Sitzen. Und habe mir mal so für mich, einfach für Sie auch zur Einleitung des Themas, das ist so ein bisschen schwierig, ich hoffe, so ein Dinger haben Sie nicht, ne? So ein Vorwärtsmacher. Haben wir sonst? Nee. Also gut, ich versuche es. Ist es so, dass ich nochmal gedacht habe, ich muss so ein paar Principles im Denken einfach mal für Sie zusammenzufassen, bevor ich in die Tiefe gehe, über irgendwas Resorbierbares zu sprechen. Für mich ist es einerseits so, was ist denn anders im Kindesalter? Was ist anders gegenüber den Erwachsenen? Frage ich auch immer die Studenten. Für Sie grundsätzlich ist es so, dass die Brüche im Kindesalter immer heilen. Also heilen ist gar keine Kunst. Es ist so, die tun es immer selber. Also im Gegensatz zum Erwachsenen, wo sie nicht heilen können, also eine Pseudarthrose, ist ein nicht geheilter Bruch, gibt es bei Kindern nicht. Das heißt, es ist gar keine Leistung, dass das zusammenwächst. Man muss immer gucken, dass man die Heilung eigentlich durch sein Tun nicht stört. Das zweite ist, dass jeder Unfall und die Pathomorphologie, die das Kind dann erleidet, nicht abhängig ist von der Art des Unfalls wie beim Erwachsenen. Also knickt er nach außen um, knickt er nach innen um, knickt er über den Vorfuß um, was ja riesig kompliziert ist und bei Erwachsenen auch ein Riesentheater ist, ist es so. Bei Kindern ist es ja so, die Art der Verletzung richtet sich nach dem Alter, nach dem Skelettalter. Das heißt, im bestimmten Alter kommen bestimmten Frakturen häufiger vor, völlig unabhängig vom Mechanismus. Das heißt, die Skelettreife bestimmt sozusagen die Fraktur. Das bedeutet, dass wir eigentlich immer stereotype Frakturen haben. Also viel einfacher. Ich versuche auch immer, die Kindertraumatologie einfach zu machen. Kindertraumatologe muss 12 verschiedene Frakturen wissen, Formen wissen. Und das war's. Damit hat er 99,8% abgedeckt. Dann gibt es noch 2 exotische, die einfach selten vorkommen. Und das sind dann Überrolltrauma, wirklich komplexe Sachen, wo ich sage, das ist ja nicht der Normalfall. Wichtig ist halt, dass man bei Kindern im Gegensatz zum Erwachsenen ja diese Phänomene des Wachstums mit integrieren kann. Ich sage immer, die Kindertraumatologie ist ein intellektuelles Fach in der Chirurgie, weil sie können in bestimmten Grenzen sozusagen das Wachstum einplanen und mit in die Therapie integrieren, was immer weniger gemacht wird. Liegt an verschiedenen Gründen, aber unter anderem auch darauf, dass die Unfallchirurgen nicht mehr ausgebildet werden, richtig zu gipsen. Weil man im Erwachsenen alles nur noch operiert. Das heißt, diese Fähigkeit verliert sich und ich kämpfe immer dagegen, weil auch die ganze Situation, wie die Chirurgie mittlerweile betrieben wird, zwingt den Arzt immer schneller irgendwas zu machen, anstatt die Heilung abzuwarten, die sich sowieso von alleine einstellt. Also da sind wir in einem riesen Feld drin, wo man immer wieder gucken muss, dass man gegenlenkt, weil der Rest halt anders tickt sozusagen. Das Problem der Kindertraumatologie ist, dass sie auch überall angeboten wird. In der Kinderchirurgie, in der Unfallchirurgie, dann teilen die sich. Also es ist ganz schwierig, es ist sehr verzettelt. Gott sei Dank, sage ich immer, heilt ja von alleine, viel geht gut. Aber wichtig ist nochmal, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und das war auch lange Zeit das Problem. Deswegen die kindgerechte Chirurgie, wenn mich jemand fragt, ist einfach zu definieren. Minimum an Aufwand mit Maximum an Effizienz. Gilt ja eigentlich für jede Therapie.
Moment, warten Sie ganz kurz aufs Mikrofon, dann
also, kann man... In welchem Bereich sind Kinder bei Ihnen? Also bis zum 14., 16.?
Gott sei Dank ist es so, dass in Graz sowieso so geregelt ist, dass Kinder- und Jugendchirurgie heißen, die geht bis einschließlich des 19. Lebensalters. Okay, also ich umfasse im Grunde
Bereich
alles.
Reden Sie jetzt auch bis zum 19.?
Sagen wir mal so, das sind für mich zum Teil auch noch Kinder und Erwachsene. Was ich eben angesprochen habe, ist so bis 14. Es ist immer so, das numerische Alter wird mit 14 angegeben. Im Grunde muss man nach dem biologischen Alter sich richten. Also ich sag mal, südländische Kinder, Mädchen mit 12 Jahren sind oft fertig, sind Erwachsene. Das biologische Alter ist mit 12 schon erwachsen. Und es gibt, sag ich mal, der große blonde norddeutsche Junge, das soll nicht diskriminierend sein, das ist einfach so, der ist oft erst mit 20 fertig. Das heißt, da ist eine Riesenspanne in der Zeit der Adoleszenz, wer wann wie erwachsen.
Ja, aber die Knochen, sage ich mal, sind doch, gleich vom Aufbau her.
Ja, aber sie haben eine unterschiedliche Reife. Und die Reife hängt von Hormonspiegel an. Ja. Haben unterschiedliche Reife und das eben, also kleinwüchsig, eher südländische Kinder sind früher fertig. Und die Norweger eher nicht. Ja, weiß ich nicht. Es hat sicher, also ich glaube, es hat damit nichts zu tun. Ich kenne mich wissenschaftlich nicht aus. Wahrscheinlich rede ich jetzt irgendeinen Unsinn, aber ich sage grundsätzlich, denke ich, es hat was mit der Sonne, mit Vitamin D, mit D, mit Hormonen zu tun, mit allem Möglichen und vielleicht auch das bessere Überleben in der Hitze. Keine Ahnung, es wird schon irgendeinen Grund haben, aber ich glaube, das ist immer die Evolution. Also es wird vielleicht jemand geben, der das beantworten kann. Wenn wir jetzt weitergehen und überlegen uns, was ist kindgerechte Chirurgie, sage ich immer, für mich bedeutet eigentlich egal, was für ein Patient, mit einem Minimum an Aufwand, ein Maximum an Endergebnis zu erhalten. Was bedeutet das für uns auch? Was heißt das auch noch? Wer entscheidet das? Für mich entscheiden das nicht die Erwachsenen, sondern die Kinder. Weil die sind die besten Patienten überhaupt. Ich sage immer, ich habe Luxuspatienten gut. Weil die Kinder können ihnen genau sagen, wie es ihnen geht. Die können sagen, wann was heil ist. Sie laufen drauf, die laufen nicht drauf. Sie können mit denen einen guten Vertrag schließen. Der ist 5-mal besser als mit jedem Erwachsenen, weil sie sich intuitiv an ihren Körper ausrichten und nicht, was irgendjemand sagt. Leider gibt's immer Dramen, weil irgendjemand glaubt, die Kriterien des Erwachsenen auf die Kinder zu übertragen. Wenn mich ein Kind fragt nach einem Armbruch, wann darf ich wieder Sport machen, fragt er das Kind nicht, fragt er meist die Mama. Das interessiert ihn ja gar nicht, der probiert's ja aus. Dann sage ich immer, wenn ihr Kind ist tot, schauen Sie Ihr Kind an, wenn das anfängt, dann ist es soweit. Dann kommt immer die Mama und sagt, ja, aber der Schulsport. Dann sage ich zum Kind, magst du zum Schulsport, ja oder nein? Wenn das Kind ja sagt, sage ich, er kann zum Schulsport. Wenn das Kind sagt nein, sage ich, wie lange möchtest du nicht hingehen? Wenn er sagt 3 Wochen, sage ich, okay, kriegt er eine Schulbefreiung. Also Kinder haben einmal einen sozialen Gewinn, den sollen wir ihnen auch gönnen. Und das andere ist, sie können einfach entscheiden. Sie können einfach immer reflektieren, wie es ihnen geht. Und man muss nur hinschauen. Leider vergessen es viele Leute hinzuschauen. Also das ist im Grunde einfach. Aber wenn wir jetzt trotzdem Kriterien anwenden wollen, dann sage ich immer, der Minimum an Aufwand bedeutet für mich eine definitive Therapie. Also wenig Arztbesuche, möglichst sofort das, was wir wollen und keine Schmerzen. Das sind Grundprinzipien für mich für die Behandlung. Wird häufig drüber gegangen, weil man einfach nicht das Kind anguckt. das Maximum an Effizienz, sage ich immer, ein Kind möchte keine kosmetische Deformität, keine funktionelle Störung, also kosmetisch soll es ordentlich aussehen am Ende der Therapie, Funktion soll es haben, dass es alles erlernen kann. Und ich sage immer, für ein Kind, Interesse ist natürlich, dass es schnell wieder spielen kann. Nicht in die Schule gehen, das ist ein Riesenunterschied, es möchte wieder spielen oder seinen Gegebenheiten nachgeben, was es gern tut. Das ist für mich eine gute Therapie. Das sollte man einfach sich mal klar machen, definieren. Dann kommt man schon eigentlich dahin, wo ich irgendwann hingekommen bin. Was heißt definitive Therapie? Für mich heißt es keine stationären Aufnahmen oder möglichst wenig stationären Aufnahmen. Das heißt für mich keine Narkose, wenn Narkose, nur eine Narkose, wenig Narkosen. Heißt für mich keine wiederholte Rumdrückerei an meinem Knochen. Und keine Therapiewechsel, also konservativ anfangen, dann operieren oder operativ dreimal hin und her wechseln, so dass ich immer sage, wenn das mein Leitgedanke ist, dann kann ich eigentlich die richtige Therapie relativ schnell definieren, wenn ich richtig Wissen habe. Ich habe Ihnen da unten mal so einen kleinen Fall mitgebracht. Also wenn man 17 Röntgenbilder bald macht, das sind nicht so viele, aber ich glaube 13. Wenn man so viele Röntgenbilder macht und so viele Therapien und am Ende das Kind immer noch operiert, ich mag jetzt nicht auf die Schwierigkeiten eingehen, warum das dahin gelangt ist und welche Unsicherheit die Ärzte getrieben hat, sowas zu machen, dann denke ich immer nur, das kann keine kindgerechte und definitive Therapie sein. Da haben mehrere sozusagen versagt, sich zu überlegen, was will ich denn, was ist das Ziel. Man hätte schon beim ersten Bild aufhören können, weil das Kind 6 Jahre ist, das wäre völlig wurscht, wie schräg das ist. Das ist zwar so, dass man das sich nicht wünscht, wenn man zum Arzt geht und wenn der reponiert, soll er ordentlich reponieren, aber wenn sich das verschiebt und die Achsabweichung, die da besteht, ist völlig tolerabel, das heißt, das hätte man in 6 Wochen wieder angucken können, in 4 Wochen, das wäre völlig ausgeheilt. Also da haben Leute absolut eine Übertherapie gemacht und das findet leider immer noch sehr häufig statt, weil auch das Wissen nicht da ist. Deswegen meine Motivation, habe ich mir Lehrbücher geschrieben und versuche immer wieder in den Kursen halt darauf hinzuweisen, dass die Kinder mit berücksichtigt werden. Deswegen mein eigenes Forschungsgebiet hat sich immer aus der Motivation herausgegeben, einerseits zu überlegen, was ist denn die richtige Therapie für welchen Bruch, in welchem Alter natürlich, weil es mich interessiert hat. Das zweite war, dass ich immer darüber nachgedacht habe, wie würdig ist die Therapie, die ich anbiete, auch fürs Kind. Und deswegen sind meine Forschungsfelder eigentlich Entwicklung von optimalen Behandlungsalgorithmen oder Faden. Das heißt, ich sammle auch viele Fälle. Ich kriege aus ganz Deutschland Fälle zugeschickt, wo man mich fragt, was denkst du darüber? Und ich bin froh, dass die Leute das nutzen, weil ich über die Jahre mir einfach einen riesen Schatz aufbauen konnte an Fälle, sodass ich hoffentlich häufig gut Ratschläge geben könnte, ohne dass das Kind belästigt wird. Ein zweiter Schwerpunkt für mich ist die Sache mit den Schmerzen. Dort habe ich einen Forschungsschwerpunkt, weil das Problem ist, Schmerzen werden im Kinder eigentlich nicht evaluiert und nicht erhoben, oft nicht erhoben. Und wir haben uns zertifiziert als Krankenhaus, aber nicht nur, dass wir uns dafür zertifiziert haben als schmerzfreies Krankenhaus. Im Krankenhaus kann nicht schmerzfrei sein, aber so heißt die Zertifizierung. Ist es so, dass wir im Grunde in Deutschland, in deutschsprachigen Ländern angestoßen haben. Es gibt ein Erhebungstool über die Qualität der Behandlung der Schmerzen, weil es eine Qualität für den Patienten im Krankenhaus. Und wir haben den adaptiert für Kinder und haben mehrere Forschungsprojekte. Es geht unter anderem darum, wie befragt man Kinder, in welchem Alter zu Schmerzen, in welcher Reihenfolge, mit welchen, man muss ja immer in Bildern sprechen bei Kindern. Man kann oft nicht sagen, hast du Schmerzen? Und man nimmt Bilder, da sind auch ein paar evaluiert, also das sind so Männchen, die lächeln und nicht lächeln. Also das ist ein Schwerpunkt von mir, weil ich immer denke, das interessiert mich, hat das gewirkt, was ich da angewandt habe. Das andere ist natürlich, dass wir alle Schmerzmittel, die wir oder viele Schmerzmittel, die wir anwenden, für Kinder nicht zugelassen sind. Leider werden auch immer die falschen Schmerzmittel gegeben für Knochen. Deswegen für Sie Hausrat, also ein ganz normaler Rat. Viele Ärzte geben immer Paracetamol. Paracetamol ist gut fiebersenkend, macht Fieber schnell runter, ist aber ganz schlecht knochengängig. Also wenn Sie ein Kind haben, was Knochenschmerzen haben, geben Sie lieber Ibuprofen. Es wird oft nicht gemacht, nur nicht mal vom Hausarzt und werden in ein Krankenhaus geschickt ohne irgendeine Schmerzmedikation. Legen Sie Wert darauf, dass Ihr Kind eine Schmerzmedikation bekommt, bevor es irgendwo hingeschickt wird und dass man das auch als erstes macht. Das zweite ist immer die Diskussion mit Schiene, elastischem Verband und hin und her. Grundsätzlich ist eine Schienenbehandlung erstmal eine Schmerzbehandlung beim Kind.
weil das kann das nicht einschätzen vom Bewegungsniveau. Und was hat es davon, wenn irgendwas elastisch gewickelt ist? Das hat nichts davon. Das hat einfach nur mehr Schmerzen, weil mehr Bewegung auf die verletzte Extremität kommt. Und Kind hat nie Einschränkungen, nimmt immer wieder das Gangbild auf, immer wieder die Beweglichkeit. Das hat den ganzen Furz, was Eltern, was Erwachsene haben ja nicht. Die haben nie Einsteifung. Das kriegt man immer mobil. Das machen sie immer selber. Das findet immer statt. Man darf es nur nicht stören. Es ist ganz wichtig, dass eine Schienenbehandlung eine Schmerzbehandlung ist und nicht ein Affentheater vom Arzt oder irgendwas, was man nicht braucht, weil jede Immobilität bringt Ruhe in ein verletztes Gehirn. Und das ist Nummer eins, was man machen sollte. Und das andere, jetzt habe ich es hier ein bisschen durcheinander gebracht, sind eben die sich auflösenden Implantate, weil wir haben mittlerweile, ich komme nachher davor, wahnsinnig schicke Operationsmethoden und mich ärgert es immer, wenn ich es wieder rausnehmen muss, weil ich mehr Flurschaden beim Rausnehmen mache als beim Reinmachen. Also ich kann die Implantate durch so ein kleines Loch reinbringen und wenn ich rausmachen will, das Zeug, muss ich so einen Schnitt machen, weil man es nicht anders rauskriegt. Das hat die Natur so an sich. Und das vierte ist dann halt noch die übliche Geschichte mit Kind ist auf den Kopf gefallen, dann diskutiert man mit dem Arzt, dann geht es darum, Röntgenbild ja oder nein, dann geht es darum, soll das Kind im Krankenhaus bleiben, ja oder nein. Da versuche ich auf Ebene der Neuroproteine im Grunde über Blut Marker zu finden, sodass man ausschließen kann, dass eine Hirnverletzung da ist und so, dann ist es ja nur eine Kopfverletzung. Da kann man nach Hause gehen, bei einer Hirnverletzung muss man immer damit rechnen, dass es schlimmer wird. Das ist so im Groben mein Forschungsfeld. Weil Sie haben das so lustig formuliert, da habe ich gedacht, jetzt kann ich eigentlich nicht nur über meine auflösbaren Implantate reden, aber so haben Sie mich vielleicht ein bisschen kennengelernt, was meine Motivation ist. Es ist mir auch wichtig gewesen, dass man drüber nachdenkt. Das sind halt so klassische Felder, wo noch Dinge getan werden können. Kommen wir jetzt zu den Implantaten, die sich auflösen. Ist es so, dass die Brüche der langen Röhrenknochen, also lange Röhrenknochen ist der Unterarm, der Oberschenkel, der Unterschenkel, häufig sind. Es sind 21 bis 25 Brüche pro 1000 Kinder. Das ist viel, die meisten sind harmlos. In vielen Ländern wird auch nicht so viel geröntgt, dass man die zum Teil gar nicht entdeckt. Da hat man andere Techniken, da stellt man ein bisschen ruhig und dann sagt man, wenn es wieder geht, machst du. Reißen sich die Kinder ja selber ab.
Einen Moment kurz, das Mikrofon kommt gleich.
Okay. Also was, welcher Anteil der Brüche ist das? Also wenn das 21 bis 25 pro 1000 Kinder sind?
Aber die ins Krankenhaus kommen.
Nein, aber
ach so.
Sind das 80% aller Brüche von Kindern oder 90 oder 50?
Wie meinen Sie das?
Wie, wenn ein Kind mit einer Fraktur im Krankenhaus ist, ja? Welche Wahrscheinlichkeit ist da, dass das ein langer Röhrenknochen ist, der gebrochen ist?
Groß. Weil sie sich, ja, weil sie sich, genau. Und es ist so, Kinder, das ist, habe ich vielleicht auch schlecht ausgedrückt, aber Kinder brechen sich eher, als dass sie sich Bänder kaputt machen. Mhm. Also der Knochen ist der vulnerablere Teil, was ja sich komplett dreht im Erwachsenenalter. Wir haben ja im Knie eher Kreuzbandverletzungen, Meniskus, bla, bla, bla. Das ist eine Rarität im Kindesalter. Das Kind bricht sich eher den Knochen. Mhm. Also der Knochen reißt aus oder das Band reißt knöchern aus. Also die Bruchbehandlung, grundsätzlich stabile Brüche ohne Weichteilschaden, die werden konservativ behandelt, instabile Brüche, also labile Brüche, die da hin und her wackeln mit Weichteiltrauma oder schwer verletzte Kinder, die werden eben zunehmend operativ versorgt. Das ist witzig, jetzt hat er das vom Mac doch nicht ganz übernommen. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen auf die Geschichte ein. Bis Anfang der 90er Jahre, wo ich begonnen habe, Vorträge zu halten und mich damit auseinanderzusetzen, Kinder operativ zu versorgen, war das so, dass man immer Angst hatte, die Kinder zu operieren, weil man gewusst hat, die Plattenosteosynthese, die man damals hatte, die hat unheimlich viele Komplikationen im Kindesalter gehabt. Und dann hat man immer dran festgehalten und gesagt, wir machen das lieber konservativ, weil, wie gesagt, heilen tut's ja immer. Heutzutage kennen die Assistenten überhaupt nicht mehr solche Bilder. Das heißt, auch selbst wenn der Knochen so schief steht wie in diesen Fällen, nicht ideal, wird er aber am Ende des Lebens heil. Selbst Rotationsfehler können die Kinder, dadurch, dass sie im Lauf ihres Wachstums Derotationsphänomene an der unteren Extremität haben, wieder ausgleichen. Das heißt, eigentlich kann fast alles ausgeglichen. Wenn Sie heute aber so ein Bild Eltern sagen, dann springen die an ihren Kopf und suchen mindestens drei andere Ärzte und irgendwann finden sie einen, der sagt, geht gar nicht, geht überhaupt nicht. Dieses Wissen geht verloren, aber grundsätzlich heilt der Bruch immer und das ist ein schönes Beispiel. Man weiß aber an der unteren Extremität, dass es immer zum Zuwachs der Länge kommt. Immer, nach jedem Bruch. Und dann hat man sich mal eine Zeit lang in den 70er Jahren zum Beispiel überlegt, naja, Dann tun wir den Oberschenkel verkürzt eingipsen. Und dann nehmen wir sozusagen die vermehrte Längenwachstum weg. Da hat man dann aber festgestellt, dass das nicht funktioniert. Das ist zum Beispiel, wie rechts gezeigt wird. Das hat man aktiv verkürzt eingegipst. Das funktioniert aber nicht, weil der Knochen ganz lange braucht, bis er seine normale Form wieder hat. Und das Längenwachstum hält, dieser Schub hält so lange an. Das heißt, wenn man das so gemacht hat, hat man nachher festgestellt, haben die auch ein längeres Bein. Es war aber so, dass man bis dahin einfach keine Idee hatte, wie man das besser machen konnte, weil die Plattenosteosynthesen waren sehr grob. Man hat ja das Periost auch weggenommen, das ist die Knochenhaut. Heute macht man das alles nicht mehr, da hat man auch schreckliche Ergebnisse gehabt. Da hat man es geschafft, das heißt, bei Kindern Brüche nicht heilen. Und deswegen ist es auch verlassen worden und mit Recht auch nicht so favorisiert worden. Heute haben wir eben ganz elegante Techniken, wie Sie hier sehen. Das ist im Grunde so, Sie machen einen kleinen Schnitt und dann tun Sie eine innere Schienung in den Knochen. Vorteil ist, dass Sie das Längenwachstum nicht überschießend haben und dass das ganz schonend ist. Sie gehen ganz, müssen nur ganz minimal sozusagen rein und können das halt ohne viel Trauma machen, sodass das natürlich eine ideale Versorgungsform ist. Richtig erfunden, also ich habe mit anderen Techniken angefangen, mit so Gestelle von außen. Diese Technik gibt es seit Ende des letzten Jahrhunderts, also so ungefähr seit 96, 95, 98. Also die Technik ist relativ neu und die hat es auch erst möglich gemacht, darüber nachzudenken, wieder resorbierbar zu arbeiten. Das gab es schon mal, aber mit den Platten war das eine Schwierigkeit und die hat es auch möglich gemacht, dass heutzutage die Kinder nur so versorgt werden. Es wird kein Oberschenkel mehr über dem Gewicht von 15 Kilo konservativ behandelt. Weil es gibt keine unverschobenen Frakturen, die sind immer verschoben. 15 Kilo, warum sage ich das? Bei bis 15 Kilo kann man die Kinder in einem Pflasterverband aushängen. Und solange das möglich ist, macht man das. Das ist ungefähr so bis 2. Leider werden die Kinder immer dicker, 3 und schwerer, dass das nicht geht. Das heißt, bis dahin versucht man konservativ zu bleiben, ab da fängt man an, das zu operieren. Hier ein anderes Beispiel, das ist schon ein Oberarm, das ist schon ein bisschen wüster. Typische kindliche Fraktur. Ich will jetzt auf die Typen nicht näher eingehen. Und Sie sehen hier auch wieder Stäbchen von innen, die das einfach in der Position halten. Mehr braucht das Kind gar nicht. Warum? Weil das Kind ganz schnell den Kallus, das ist sozusagen so eine Knorpelschicht, wie so eine Manschette außenrum macht und dann kann der sich nicht mehr verschieben. Auch die Frakturheilung geht viel rasanter. Im Grunde bis 2, bis 6, bis 8 Wochen sind alle Frakturen verheilt. Also das ist auch anders beim Kind. Nun, was sind konventionelle Materialien? Das wäre Stahl, Titan. Diese Stäbe, die Sie da gesehen haben, sind alle aus Titan oder Kobalt-Chrom-Derivate. Nachteil der konventionellen Implantate ist natürlich auch, dass sie eine Inflammation machen. Und man braucht ja nicht denken, dass bei Titan oder Eisen keine Partikel in die Umgebung abgegeben werden. Also es gibt schon auch kleinste abgescherte Partikel, die in der Regel auch toxisch sind und eine chronische oder eine Inflammation bereiten. Also so ganz ohne ist es hier nicht mit den Implantaten. Wir nehmen sie halt wieder raus und alle haben halt das Gefühl, das passt schon und ist auch in Ordnung so. Man kann ja nicht narrisch werden. Aber es ist eben trotzdem so, dass sie nicht ganz ohne sind. Dann, was auch immer wichtig ist, die Steifheit der Implantate. Früher waren die zu steif, deswegen hat man auch so schlechte Erfolge bei den Kindern gehabt. Das heißt, jetzt hat man die Möglichkeit, das anzupassen. Und eine Zweitoperation ist halt nicht notwendig. Das ist für mich die größte Motivation, weil ich so elegant da reintun kann. Und wenn ich das nicht mehr rausmachen muss, bin ich glücklich. Das geht natürlich auch, muss nicht nochmal ins Krankenhaus. Und was macht's noch? Es reduziert natürlich die Traumatisierung für den Patienten, es reduziert den Mobilitätsverlust, es reduziert die Kosten auch sozioökonomisch, weil heute viele Eltern auch arbeiten, also jeder stationäre Aufenthalt wäre ja wünschenswert, wenn man den weglassen kann. Bei den bioresorbierbaren Implantaten hat man eigentlich auch Vorteile der Bruchbehandlung, wenn man das gut steuert, weil die Implantate ja mit der Zeit nachgeben und sozusagen ein Gleichgewicht bringen zwischen, dass es instabiler werden darf, weil damit die Frakturheilung eigentlich noch besser funktioniert. Was ja das Metall an sich, was wir sonst verwenden, nie tut. Es bleibt immer gleich steif. Das heißt, wenn man das gut modelliert, hätte man die Möglichkeit, dort Verbesserungen zu machen. Das heißt, die Mikrobewegungen eigentlich zu bestimmten Zeiten zulassen. Das wäre so mein, das ist so das Ziel. Und es ist natürlich so, dass man sich wünscht, es wäre ein Material, was körpereigen ist und was zusätzlich auch noch sozusagen die Knochenzellen lieben. dass sie sich schnell dahin tun und schnell machen sozusagen, weil dann braucht man nicht so viel Traglast auf dem Implantat. Also notwendig wäre also die Festigkeit einerseits, um den Bruch zu stabilisieren, was ich immer sage, 4 Wochen, 6 Wochen, und dann kann es von mir aus anfangen wegzugehen. Und eben da wäre es natürlich gut, wenn es sozusagen in einem Gleichgewicht passiert, der Abbau praktisch gleichzeitig mit der Knochenheilung einhergeht. Das sind wir weit entfernt, das ist wirklich schwierig, aber ich zeige mal, was jetzt schon möglich ist. In meinem Zentrum, jetzt komme ich zu dem Laura Bassi Zentrum, ist es so, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, zum ersten Mal einen Schwerpunkt dort zu setzen und auch einfach so viel Gelder zu haben, dass ich wirklich in die Tiefe forschen kann. Mir selbst ist es gelungen, dass ich mittlerweile alle resorbierbaren Materialien, die es eigentlich auf dem Markt gibt, zum Testen bekomme. Also von Fraunhofer Gesellschaften, von Helmholtz Gesellschaften, also über das Netzwerk und auch über unsere Forschung, die sich halt rumgesprochen hat, und dadurch ist mir möglich, das halt alles zu vergleichen. Heute für Sie mitgebracht habe ich mal sozusagen Magnesium-Implantate. Also wir arbeiten auch an einer Magnesiumschiene, weil Magnesium kennt jeder, haben wir alles im Körper. Calcium, Magnesium ist uns ein Begriff. Das heißt, wir versuchen mit der ETH Zürich aus Magnesium Implantate auch herzustellen. Magnesium hat eine gute Biokompatibilität. Es hat, man sieht es nicht ganz so genau, ist auch nicht so wichtig, das gleiche E-Modul. Das heißt, die gleichen biomechanischen Eigenschaften, so versuche ich es mal einfach auszudrücken, wie Knochen. Von daher wäre das ideal, wenn man das umsetzen kann. Die Knochengeneration ist bekannt, dass es gut ist, und Lamotte hat schon 1870 Magnesium verwendet in der Knochenchirurgie bei Erwachsenen. Das Problem ist, er hat das aber noch nicht so modellieren können, dass es dann wirklich angewendet hat, weil bei Magnesium gibt es ein Problem. Das ist osteoinduktiv und alles, aber es bildet sich Gas. Und auch er hat dann zwar gesagt, das schadet nichts, das kann man abpunktieren oder es löst sich auf, aber deswegen hat sich es eigentlich nicht durchgesetzt. Also es gab schon ganz innovative Chirurgen, die das schon ganz, ganz früh gesagt haben, Magnesium wäre doch ein Material. Die haben halt so ein Knochenmodell und die Festigkeit, da will ich gar nicht näher drauf fahren, das war das nochmal mit dem Knochen. Das Magnesium ist sehr nah beim Knochen von der Festigkeit. Eben, was die Schwierigkeit ist, dass es Wasser produziert, also Gas produziert, und Wasser. Wasser ist natürlich überhaupt kein Problem oder irgendwas, aber das Gas. Das heißt, für die Entwicklung muss man gucken, wie man sozusagen die Gasentwicklung so steuert, dass sie im Grunde nicht wehtun kann, ist auch klar, aber im Grunde sofort aufgenommen werden kann vom Gewebe. Also Sie müssen sich nicht vorstellen, dass das Gas in irgendein Gefäß kommt. Man hat ja schon mal Lungenembolie gehört. Deswegen denkt ja jeder, oh, Gas irgendwo kann ja nur gefährlich werden. Das ist es dann natürlich nicht, weil es wird ja einfach resorbiert, vor Ort resorbiert. Und es wird nicht irgendwo mit Druck reingegeben. Da sieht man, dass es wird dann abgebaut, dann korrodiert das Ganze, und eben wie gesagt, die Magnesium, also die Gasbildung ist das Schwierigste, wenn man das Magnesium als Implantat umsetzen will. Und was ich halt schwierig fand bisher, war, dass es keine Langzeitergebnisse gibt. Also ich sage immer, man muss ein Worst-Case-Szenario haben und muss dort im Langzeitversuch wissen, was das macht. Leider ist es immer so, dass die meisten Leute und auch die Forschungsprojekte, die man machen darf, sich nie Zeit geben. Wenn Sie ein Forschungsprojekt heutzutage haben, sind Sie unheimlich unter einem zeitlichen Druck. Das muss in 2 Jahren abgeschlossen werden. Wenn wir Implantate teilweise implantieren, dann wissen wir, dass wir 1,5 Jahre warten müssen, bis wir das Endergebnis haben. Was eben keiner bezahlen will, was total schade ist, aber was wirklich schwierig ist, auch ein Spagat erfordert. Die klinische Fragestellung für uns war dann mal, wie können wir das machen? Ist die Gasbildung akzeptabel? Wie ist es, wenn es immer ausgelöst wird? Was passiert am Ende? Kann der Knochen sich im Worst Case davon erholen? Also das sind so Pins, die sehen schon so aus wie die Stäbchen, die man reinschickt. Also letzten Monat habe ich gerade Großtierversuche gemacht, das geht wunderbar, es ist kein Unterschied, man kann das gut handeln, man kann das auch gut operieren. Also von daher wäre das Material auch gut geeignet. Wir machen das im Moment oft im Rattentiermodell, weil das halt einfach ist, weil die Tiere gut zu halten sind, das relativ zügig auch zu evaluieren ist. Das sind halt so die Bedingungen, die man aber braucht. Ich sage immer, grundsätzlich bin ich eigentlich gegen Tierversuche von meiner Natur her, aber es ist so, ich denke immer, bevor irgendwas in Kinder reingesteckt wird, sollte man es testen, und man muss bestimmte Reihen haben, und da gehört einfach der Tierversuch dazu. Viel schlimmer fände ich, wenn einer unerlaubt das einfach beim Kind anwendet. by the way, sage ich immer, das habe ich hier vorhin erzählt, ist es so, 80% der Medikamente, die wir für Kinder verwenden, sind nicht geprüft, nicht getestet. Und ich finde es eigentlich ein Desaster. Das liegt daran, dass die Firmen sagen, das ist uns zu teuer. Das ist aufwendig, weil sie müssen verschiedene Alter testen. Und das habe ich mir immer geschworen. Ich mache nichts, von dem ich nicht sicher bin, dass das keinen Schaden macht. Deswegen kann ich mich auch mit Tierversuchen anfreunden, was ich sonst eher schlechter könnte. Wir haben das dann quantifiziert, da mache ich mal schneller und eine Histologie gemacht. Man sieht dann hier, wir haben ein schnell auflösendes Magnesium genommen, PIN, und ein langsam auflösendes, weil wir einfach mal wissen wollten, wie ist denn die Reaktion, wenn das so ganz schnell sich auflöst, macht es viel Gas, viel, geschieht viel, um zu gucken, wie das am Ende ist. Ist klar, man sieht hier zum Beispiel das Gasvolumen, das orangefarbene, ist nach 3 Monaten weg, ist wirklich schnell degradierbar. Das andere geht eben langsamer und hat eine gleichmäßigere Gasbildung. Das sehen Sie an dem letzten Graphen. Ist natürlich geeigneter, wenn man das später im Kind anwendet. Aber wir wollten halt auch mal wissen, wie geht sowas aus. Hier, dieses Magnesium heißt ZX50. Und Sie sehen im Mikro-CT, damit kann man eben beobachten, in vivo, da sind wir auch die Ersten eigentlich, die sozusagen eine Technik haben, dass wir das Implantat im Tier Langzeit verfolgen. Dadurch brauchen wir nicht so viele Tiere. Früher hat man jeden Zeitpunkt immer nehmen müssen, hat das Tier sozusagen schlachten müssen, um dann eben so einen Schnitt zu bekommen und so eine Bewertung auch. Und wir sind die erste Forschergruppe sozusagen oder eine der ersten Forschergruppen, die sozusagen im Tier den Verlauf des Abbaus beobachten können für jedes Material, was eben auch eine Forschungsaufgabe war, was ich halt klasse finde, weil das wirklich auch Tiere sparen. Sie sehen dann hier, das Lilane ist die Gasbildung. Also wenn das sich auflöst, das geht halt ganz schnell und es wird ja immer Gas gebildet. Und man sieht dann hier, wenn man in den Knochen schaut, die untere Reihe sind die Knochen, dann sehen Sie schon, das ist eine wilde Reaktion. Die will ich natürlich normal in meinem Leben nicht produzieren. Aber uns hat es interessiert, kann sich der Knochen erholen davon. Hier sieht man ganz links, das ist ein Pin, der wird transkortikal in sozusagen in den Knochen getan, hat den Vorteil ohne eine Fraktur, dass das Tier auch nicht leiden muss. Also mit einem Knochenbruch rumzuhumpeln, wenn das nicht funktioniert, ist ja ethisch irgendwie auch nicht so ganz klasse. Deswegen haben wir extra ein Modell genommen, wo wir erstmal keinen Knochenbruch machen müssen, aber trotzdem untersuchen können. Hier sind Bilder, die ich mitgebracht habe. Sie sehen ihre Reaktion nach 2 Monaten. Dann nach 3 Monaten hört es schon auf, weil das Implantat ja völlig korrodiert und weg ist sozusagen. Sie sehen unten immer den Knochen, der sich mit jedem Monat mehr erholt. Das ist dann 3 Monate, 4 Monate. Und nach 5 Monaten sieht man überhaupt nichts mehr. Also ganz wenig nur natürlich und nach 6 Monaten dann noch weniger. Das ist dann 6 Monate. Da sieht man, dass der Knochen sich eigentlich komplett wiederhergestellt hat und sich wieder regeneriert. Was wichtig ist für uns, wenn wir ein Implantat benutzen, dass wir das wissen. Wir haben dann noch das andere, was langsam geht. Sie sehen hier, die Reaktionen sind natürlich viel weniger. Da ist das nicht so aggressiv. Dass das zerfällt, ist klar, wie im rechten Bild. Es muss ja zerfallen irgendwann, dass das dann keine Struktur mehr hat. Ist so, dass wir das auch erwarten und auch wollen, weil wir wollen ja, dass sich's auflöst. Ich habe ihn jetzt nochmal zum Veranschaulichen auch ein paar Schnitte mitgebracht. Sie sehen links, das ist das Schnelle, was schnell sich auflöst, wie der Knochen sich aber am Ende wiederholt, wenn man das oben sieht und unten, dann sieht man doch so eine rote Linie, so einen blauen Markraum und drunter wieder rot. Das heißt, so ist der normale Knochen und davon erholt es sich auch wieder. Und rechts sieht man dieses langsamere, sich auflösende Implantat. Und da ist interessant die dritte Zeile, weil da sehen Sie im Markraum, korrodiert es schneller. Warum? Da ist natürlich Blut und alles, das geht halt viel zügiger. Und im Knochen, der kompakt ist, nicht so durchblutet, geht es natürlich langsamer. Hier nochmal rausgehoben auch, letztendlich. Schön sieht man unten rechts, wie der Knochen sich aber anlagert, also dieses Material an sich leiden kann. Hier nochmal rausfotografiert sozusagen rechts oben das Bild, das sich im Markraum dann schneller auflöst. Links, wie sich es dann regeneriert. Zusammenfassend ist Magnesium zum Beispiel ist ein ernstzunehmender Kandidat. Es muss natürlich im Großtiermodell noch erforscht werden. Da sind wir gerade dabei, ob man es dann wirklich nehmen kann. Das ist eine Kooperation mit der ETH Zürich. Wir sind dabei, neue Generationen von Magnesiumimplantaten noch zu kreieren. Warum? Das habe ich vorhin nicht betont. Es ist so, wie kriegt man Magnesium langsamer? Da muss man was zusetzen. Das sind in der Regel seltene Erde. Und Calcium und Phosphat und Zink kann man zusetzen. Das sind also Elemente, die das eindämmen und langsamer machen. Bisher gibt es keine Legierung. die so schnell ist, wie ich es haben will, dann langsam abbaut, ohne ein seltenes Erde, hat niemand. Und wir sind im Moment dabei und haben, schaut gut aus, dass wir die vielleicht loswerden. Warum will ich seltene Erden weg haben? Das sind so Sachen wie Selen, Yttrium, Gadolinium. Das sind also Stoffe, die mag ich nicht im Kind haben. Das mag ich nicht anwenden, da kann ja keiner sagen, wie das in 20 Jahren ist. Weil das baut sich ja nicht ab und auch wenn es nur wenig ist, das möchte ich nicht da drin haben. Also ich habe immer noch eine Vision, dass mir das gelingt, ich hoffe. Sonst müssen es halt andere machen. Ich glaube, die kindgerechte Chirurgie muss noch viel mehr gelebt werden. Das heißt, die Akzeptanz der Bedürfnisse muss erkannt werden und dafür müssen auch Dinge geschaffen werden. Ich glaube, es ist noch ein bisschen ein steiniger Weg, aber doch recht hoffnungsvoll. Ich bedanke mich.
Dankeschön. Ja, das ist jetzt Ihre Gelegenheit, danach zu fragen. Da kommt schon die erste Frage. Einen Moment, das Mikrofon.
Gleich zum Magnesium. Der chemische Mechanismus des Abbaus ist also über diesen Wasserstoff.
Ja, muss immer. Also es geht nicht anders.
Alles klar.
Und im Grunde ist Wasserstoff ja nicht gefährlich. Also das
wie wird dieser Wasserstoff dann im Körper verarbeitet?
Sofort von den Zellen aufgenommen. Es ist nur
geht
so,
ja dann mit dem Sauerstoff, der auch vorhanden
genau,
ist.
Genau, da geht es sofort in die umliegenden Zellen, aber die sind natürlich, es ist immer so, man kann ein gewisses Maß sofort verarbeiten, ansonsten bleibt es halt im freien Raum und wird dann resorbiert. Wie Sie gesehen haben, wenn der Knochen sich erholt, hat er ja auch alles Gas resorbiert. Also es verschwindet schon. Ich denke halt, wenn es so wie in dem einen Bild ist, dann wird, die Tiere haben jetzt keine pathologische Fraktur gekriegt, also eine Ermüdungsfraktur oder irgendwas, aber es wäre natürlich ein bisschen zu gefährlich, wenn so eine Reaktion im normalen Knochen wäre, weil da hätte ich Angst, dass das Kind, wenn es stürzt, dass es bricht.
Also diese Nägel sind aus diesem massiven Magnesium-Legierung. Sind dann schon einmal Versuche mit gesintertem Magnesium gemacht worden, wo man also aus Pulver mit relativ großer Oberfläche, weil da könnte man sozusagen über die Korngröße die Oberfläche und damit die Zerfallsrate.
Das stimmt schon. Wir haben auch eine Oxygenierung, dass das erstmal ganz gestoppt wird am Anfang, damit es überhaupt nicht so schnell los wird. Da gibt es relativ viel, sind viele Forschergruppen dran. Einige, mit denen ich auch Kontakt habe, für uns ist es eher, das ist nicht so das Problem, dass wir das nicht eindämmen können. Man muss dann halt entsprechende andere Erden dazu tun, dann geht das schon. Das Problem ist halt...
Ist das Problem eher, dass es zu schnell zerfällt
oder
zu langsam
zerfällt? Zu schnell.
Also durch Sintern würde es noch schneller.
Ja, genau. Nee, das ist zu schnell. Das ist das Problem. Ne? Weil zu schnell macht zu viel Gas. Und den kann der Körper, also kann er schon verarbeiten, wie wir gesehen haben, aber das macht dann so viel Druck auf den Knochen, dass ich einfach Angst hätte, dass eine pathologische Fraktur entsteht. Ja. Das geht zu schnell. Leider.
Gleich meine nächste Frage. Ja. Sie haben gesagt, durch diese Mikrobewegungen wächst der Knochen schneller zusammen. Mhm. Es ist ja bekannt, wenn man auf den Knochen Druck ausübt, dann werden die Osteoblasten aktiv und ist das genau derselbe Effekt?
Also im Grunde ist es immer eine, genau, es ist ein Druck und Zug, aber was man halt gesehen hat, man hat ja so in den 80er Jahren postuliert, wasserdichte Osteosynthese so stabil wie möglich. Was dann passiert mit dem Knochen, weil das eine Naturgewebe ist, das richtet sich aus. Das heißt, die Lasttragung geht dann über die Platte und dann hört der Knochen unten drauf, was zu machen, der wird immer weniger. Und dann gibt's sozusagen Sollbruchstelle. Da hat man dann gemerkt, irgendwie funktioniert das Prinzip nicht, was man sich vorgestellt hat. Weil wie gesagt, die Platte die mechanischen Druck- und Zugkräfte übernommen hat und der Knochen hat sich angepasst, ist dünner geworden und hat sozusagen seine Mechanik aufgegeben, seine Struktur auch aufgegeben. Also es ist ja wahnsinnig, wie schlau der Körper ist, ne? Und man hat dann in der Forschung festgestellt, dass eine gewisse Beweglichkeit gut ist, damit es gut heilt, weil eben die Osteoblasten, und das ist Zug und Kraft in der Mikrobewegung, da gerne hinkommen und machen und tun. Und dass, wenn man das überschreitet, dann heilt die Fraktur nicht. Bei Kindern ist das Ausmaß, was sie zulassen können, viel, viel höher als beim Erwachsenen. Aber man weiß auch, dass der Erwachsene das braucht. Deswegen sind die heutigen Osteosynthesen ja wieder völlig anders. Also eher wie ein interner Fixateur mit einer Überbrückung, wo eine gewisse Schwingung da ist.
Okay, danke schön.
Da hinten ist eine Frage.
Ich habe jetzt auch zwei Fragen.
Gerne.
Da bin ich jetzt ein bisschen scheu. Mein Vorfrager weiß scheint sehr genau, was Magnesium ist und ich weiß es nicht. Magnesium, ich kenne das jetzt nur als Spurenelement. Das
ja, genau. Genau.
Aber wird das jetzt eingebaut als stabilisierendes
Implantat, genau.
Also weil es so ist Magnesium, was ist denn das im Periodensystem? Ist das ein Metall oder was?
Genau, ist ein Metall. Genau. Okay. Genau. Ist wie Eisen. Also ich habe auch eine Eisenschiene, das heißt auch Implantate, die aus Eisenpartikel hergestellt wird, aus reinen Eisenpartikeln. Da kann ich ja nicht.
Also ist es ein stabiles Metall?
Also es ist ein Element, es muss aber noch, genau, es ist an sich eine Pulverform. Also man muss sagen, also naja, ist auch nicht richtig. Das kann man so auch nicht sagen. Also es ist, wenn Sie es abbauen, in der Erde drin und es ist kristallin.
Aber es wird nicht so eingebaut wie ein Nagel.
Ja, das ist so. Zu stabilisieren. Schon, aber ein bisschen anders als beim Erwachsenen, aber schon. Wann Sie mal, ich gehe mal zurück auf das Bild. Genau. Aber es ist sonst, ist es ein kristallines, kristalline Form hat. Hier. Also so sieht's aus, ne? Das ist aus Magnesium hergestellt. Das sieht silbrig aus. Genau. Ein Magnesiumstab und eingebaut wird so. Dann haben wir schon gleich. Ich bin da vielleicht vorhin zu schnell drüber weg. Ah, jetzt noch eins. Noch eins. Doof. Mit der Animiererei ist auch blöd. Kommt man nicht schnell dahin, wo man hin will. Und zwar ganz am Anfang habe ich das gemacht. Sehen Sie, da haben Sie eine gute Idee. Das habe ich leider nicht. Aber ich wollte Ihnen diese Schema, diese zwei Dinger, die da drin sind, das sind Nägel oder Stäbchen. Oder beim Erwachsenen ist es ein bisschen anders. Das ist jetzt ein typisches kindliches Implantat. Man muss 2/3 des Markraums ausfüllen, damit es ausreichend Stabilität hat, dass es heilen kann. Das sind Stäbe und diese Stäbe werden entweder aus dem Polymer hergestellt oder eben aus den Metallen. Da gehört Magnesium zu, da gehört Eisen dazu. Und das andere wäre dann Stahl und sowas. Das muss man nur alles wieder rausmachen. Das kann man hier drin lassen. Mhm. Genau. Und für ihn hier, für Sie, ist ganz interessant. Das Magnesium kann so hart gemacht werden wie Stahl, wie Stahlplatten. Da muss man aber aus der kristallinen Form, in der es vorliegt, eine sozusagen aufgehobene kristalline Form machen. Genau, da muss man ganz hoch erhitzen und ganz schnell kalt abkühlen. Dann haben Sie ein Magnesium, was die kristalline Form aufgibt. Dann ist es noch widerstandsfähiger, haben wir auch mit der ETH gemacht. Da haben die auch 2010 in Nature Paper zu publiziert. Das Problem ist nur im Moment, dass es die Form nicht hält. Das heißt, wenn man es in den warmen Körper rein tut, das ist ja ein Glas dann fängt es an zu springen. Und das heißt amorphes Magnesium. Also es gibt, also zu springen, das heißt auch Gläser, dann springt es und das ist das Problem noch. Also das heißt dann amorphes Magnesium, das heißt die kristalline Form, in der es eigentlich vorliegt, ist dann aufgehoben. Ist ja eine Gitternetzstruktur eigentlich dann. Aber es ist ein Element im System, im chemischen System.
Zweite Frage?
Oh ja, unbedingt.
Sie haben schon Marken gefunden, um ein Schädeltrauma von einem Hirntrauma zu unterscheiden.
Ja. Also ich ist publiziert, und zwar das S100 ist ein Protein, was aus den Astrozyten abgespalten wird. Wenn die Gehirnschranke aufgeht, geht es ins Blut über und kann im Blut gemessen werden. Das Problem, das S100b alleine reicht nicht, weil es ist nur ein negativer, prädiktiver Faktor. Das heißt, damit können Sie ausschließen, dass keine Hirnverletzung da ist, aber Sie können keine positive Korrelation finden. Und das sofort, wenn die Bluthirnschranke aufgeht. Das Problem ist eher, dass es nur 3 Stunden sozusagen, also es hat eine Halbwertszeit von 90 Minuten, das heißt die Firma, mittlerweile gibt es das von Roche Diagnostik, ist auch auf dem Markt eingeführt, in einigen Kliniken schon vorhanden, sagen die immer nur, innerhalb der ersten 3 Stunden muss es abgenommen werden. Und das ist natürlich ein Zeitproblem. Wir machen es innerhalb der ersten 6 Stunden, weil irgendwie haben wir das Gefühl, das geht auch. Aber es hängt halt von der Höhe ab, wenn man ganz kritisch ist und es ist gerade über dem Schwellenwert, ist es natürlich spätestens nach 3 Stunden nicht mehr nachweisbar. Vermeiden, das nehmen wir auch dazu. Es ist nur so, dadurch, dass es ein negativer, prädiktiver Wert ist, es so wie Troponin. Das heißt, was man dann macht, ist natürlich, Sie können das sofort, aber wenn ein Kind bewusstlos war und hat eine retrograde Amnesie und bricht und alles Mögliche. Und Sie können schon klinisch erheben, dass es eine Komotsozerobie, also die leichteste Form der Hirnverletzung ist. Dann wird Ihr S100 das nur bestätigen. Ich sehe es ideal für die Situation. Die Mama sagt, der hat mit dem Bruder gespielt, eigentlich hat es keiner gesehen, er ist aber auf den Kopf gefallen, er hat ja hier eine Beule und eigentlich wissen wir es nicht genau und jetzt ist er schläfrig. Aber es könnte auch sein, weil er gerade ins Bett geht. Das heißt, die erste Reihe hat ja immer die Schwierigkeit, dass die Anamnese und der klinische Verlauf bei Kindern nicht erhoben werden kann, weil einfach viele Dinge nicht erfragbar sind wie beim Erwachsenen. Ist übrigens auch gut für den alkoholintoxikierten Patienten, weil der sagt uns ja auch oft nicht, dass was gewesen ist. Und wenn das S100 negativ ist, dann können Sie ihn nach Hause lassen und müssen eigentlich keine Diagnostik machen, brauchen kein Röntgenbild, kein CT und diese ganze Diskutiererei können Sie sich schenken.
Ich muss jetzt gestehen, ich bin jetzt bei dieser Diskussion zum,
oder ausgestiegen.
Ausgestiegen,
ja, Entschuldigung.
Weil ich schon mit der Thematik der Marker, was sind Marker und was ist es? Und also ich für mich, ich weiß nicht, wie weit Sie da Experten sind.
Aber weil die Frage kam, habe ich natürlich geantwortet.
Ja, das ist ja in Ordnung, denke, vielleicht, Sie werden wissen, um was geht, aber ich war jetzt da.
Genau.
Bitte.
Also vielleicht kann ich es kurz erklären. Es geht ja immer darum, die Hirnverletzung gegenüber der Kopfverletzung irgendwie zu differenzieren, weil die Hirnverletzung kann eben bis dahin gehen, dass jemand sterben kann, weil es eine Blutung im Hirn gibt. Und das Hirn ist relativ sensibel, will man natürlich auch nicht geschädigt haben. Und das Problem ist, dass viele Dinge sehr invasiv sind. Also die Amerikaner zum Beispiel stecken jedes Kind, wo die Anamnese unklar ist und es könnte eine könnte eine Hirnverletzung haben, stecken sie ins Computertomogramm. Die haben gezeigt, dass man von 4%, was die normale Rate war, haben sie jetzt gesteigert auf 40-60%. Jetzt finden sie heraus, dass das Lebenszeitkrebsrisiko für die Kinder erhöht ist. Man hat aber aus dem CT nur diese Möglichkeit. Und deswegen versuche ich das übers Blut, über Marker zu machen, weil das ist einfach nicht schädlich. Also schade dem Kind nicht, aber das ist ein Riesenproblem. Bisschen abgewichen.
Bitte.
Jetzt kommt wieder die Chemiefrage. Ich werde ja dann immer ganz
die Physikfrage. Das lernende Physiker bilde ich mir ein. Dass ich bitte kennen. Nicht zu erschrecken.
Ich habe immer Angst, weil das sind die ETH, also meine Materialwissenschaftler, mit denen ich zum Teil zusammenarbeite, sind Physiker. Ich bin dann immer ganz erstaunt. Aber
ich bilde mir ein, dass man Magnesium nicht auf dem Röntgenschirm
sieht. Doch, wunderbar. Wunderbar, sehen Sie ja da. Das können Sie sehen. Ist ein bisschen flauer als Stahl, aber das sehen Sie. Polymere sind schwierig, die sehen Sie überhaupt nicht. Also Polymere sind Plastike. Das klingt natürlich auch doof, aber ist eine andere Grundsubstanz oder Stoffe. Es sind Laktide zum Beispiel, also Milchsäure. Oder
also das, was man hier auf dem Bild
sieht. Ja, sieht man. Das ist Stahl. Aber ich habe jetzt keins, aber man sieht es. Gott sei Dank sieht man es. Es ist ein bisschen flauer, also ein bisschen weniger weiß. Weiß ist ja strahlendicht auf dem Röntgenbild. Ein bisschen weniger strahlendicht als Stahl, aber man sieht es hervorragend. Man sieht es Gott sei Dank. Gott sei Dank, dieses Problem haben wir nicht. Ich weiß schon, was Sie meinen. Also deswegen, wir müssen zum Beispiel, wenn wir aus Milchsäure gibt es auch Implantate, die testen wir auch. Und ich selber habe eben im Laura Basse auch die Beta-Hydroxybuttersäure. Das ist ein Polymer. Das ist auch was Bakterien einfach so produzieren. Und das ist, da ist immer das Problem, dass sie das nicht sehen und da setzen wir Zirkoniumoxid dazu, um das sichtbar zu machen. Für Sie als Chemiker, als Physiker.
Das Zirkon müsste man aber auf dem Röntgen
doch sieht man. Das sehen, sieht man. Ja. Das sieht man. Das setzen wir zum Beispiel bei all den durchsichtigen Formen oder Plastik.
Ach, das wird zugesetzt.
Zugesetzt, damit man sieht. Damit man sieht. Also ich gucke auch über die, zum Beispiel die Beta-Hydroxybuttersäure, die wir auch haben als Grundstoff. Das ist so ein Grundstoff, den wir auch in unserem täglichen Stoffwechselzyklus sozusagen anhäufen und haben, ohne dass wir es merken. Ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen. Sie wissen, wir haben lauter so kleine Kreisläufe mit irgendwelchen Zyklen, wo irgendwelche Proteine irgendwo hingehen und wieder ankommen und wieder verstoffwechselt wird, damit wir Energie kriegen. Das ist so meine einfache Form. Ich kann es auch eigentlich nicht besser, weil ich bin ja nur ein Mediziner. Der hat ja von allem so ein Halbwissen. Und das Beta-Hydroxybuttersäure, was da das Schöne ist, dass es eigentlich von Bakterien produziert wird und unendlich zur Verfügung steht. Der Nachteil von Magnesium ist, dass das ist ein Rohstoff. Darf man nicht vergessen. Den muss es auch geben. Und wer hat die meisten Magnesiumvorräte? dürfen Sie alle raten? Ja, fast China. Also auch eine Schwierigkeit, und die Israelis haben viel. Und die Beta-Hydroxybuttersäure, mit der ich auch arbeite, hat natürlich den Vorteil, dass sie das EMA, das ist eine Bioreaktor, wird da gebildet mit diesen Bakterien, und die produzieren das, die werden gefüttert mit bestimmten Stoffen und dann produzieren die das. Und das ist ein Pulver und da kann man halt auch pressen und drucken, und das andere wäre Milchsäure. Und eigentlich ist die Milchsäure im Lateinischen Lactide, kann man so ein bisschen herhalten, weil ja schon das manchmal so auf Milchtüten auch schon stand, laktosefrei, deswegen weiß man den Begriff vielleicht einzuschätzen, hat immer das Problem, dass der pH-Wert zu sauer war, weil das ist eigentlich die einzige Form, die jetzt schon eingesetzt wird. Und die Polymere, da gehört eben die Milchsäure dazu, und diese Beta-Hydroxybuttersäure haben den Nachteil, dass sie sehr lange brauchen, bis sie sich auflösen und sie damit beschäftigt sind, das schneller zu machen, weil die haben 3 bis 5 Jahre. Das Problem ist, bei Erwachsenen ist es nicht ganz so schlimm, bei Kindern ist, wenn sie einen Fremdkörper oder einen fremden Stoff 3 bis 5 Jahre im Körper lassen, gibt es eine chronische entzündliche Reaktion. Und deswegen hat sich das auch noch nicht, oder hat sich auch nicht durchgesetzt sozusagen. Ich bin ja nicht die Erste, die damit rumbastelt, da sind ja Tausende von Forschern schon beschäftigt gewesen und beschäftigen sich damit. Aber das macht es speziell problematisch, im Kindesalter einzusetzen. Im Erwachsenenalter wird es dann zum Teil gemacht. Leider.
Ja. Mich würde die Technik interessieren, wie das wird da der Knochen angepresst?
Also ja, gucken Sie hier. Also es wird angefriemt. Angefriemt, also mit dem Friem. Also man macht so einen kleinen Schnitt. Ja. Dann nimmt man einen Friem, macht dünn, 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 dünn. Nach 90 Grad setzt man so ein bisschen runter, damit man gut um die Kurve kommt. Dann nimmt man das Ding und schiebt es da rein. Also richtig, und die sind ein bisschen elastisch, sind sie auch.
Ja, und was ist da die Stützfunktion von?
Also die haben eine 3-Punkt-Abstützung, das heißt, die sind ein bisschen vorgebogen. Also wir biegen die auch vor, die haben eine Eigenelastizität. Die werden ein bisschen vorgebogen, und der Trick ist daran, dass es eigentlich eine 3-Punkt-Abstützung ist. Das heißt, in Frakturhöhe gehen die auseinander und legen sich an die Corticalis an, und dadurch gibt's, und oben und unten sind sie im Knochen verankert, und dadurch stützt das. Wobei die Kinder schlau sind, die merken schon am Anfang, dass sie da nicht so eine hohe Stabilität haben und treten einfach gar nicht drauf. Und man kann an den Kindern sehen, im Grunde auch, wenn man sie beobachtet, wie die normale Frakturheilung ist. Nach 7 bis 10 Tagen haben die Kinder schon diesen Callus, also diesen, ich sag jetzt mal, Chondrozytenmantel außenrum. Und dieser Mantel ist dann schon so fest, dass sie anfangen zu laufen. Und vorher tun sie es nicht. Also ist doch völlig blöd, wenn man das sich hysterisch hinstellt und sagt, Teilbelastung und was weiß ich nicht alles, gibt's gar nicht. Es kann ein Kind eine Teilbelastung sowieso nicht vor 8 Jahren erlernen. Also wenn diese Angaben da manchmal kommen, dann schüttelt's mich fast. Dramen auf Station, Kind wird nur entlassen mit Teilbelastung 5 Jahre. Der größte Blödsinn. Das kann nur entweder belasten oder entlasten, aber es kann nicht teilbelasten.
Und jetzt nur zur Ergänzung, wird es dann noch zugegipst, das Bein, oder?
Nee.
Also nee. Diese
Stützdinger sind da drin.
Sind so stabil,
dass... Ja, genau. Sie müssen 2/3 des Markraums sein, also 2/3 des inneren Hohlraums müssen sie ausfüllen. Und dann reicht es. Und eben diese Ausspanntechnik, ne?
Also, und wie viel kommen da? Also 2 Stück?
2 Stück.
Kommen rein.
Und wenn halt so, ne? Also, wie es da auch ist, auf dem letzten Bild, die wandern so lang und genau. Und formen sich dort an und geben dadurch auch noch eine hohe Stabilität. Ja, blöd, ich hätte sowas mitbringen sollen zum Anfassen, ich merke das schon. Aber das nächste Mal bin ich schlauer, wie ich sowas mache. Ich bin ja auch nicht so oft in so einem Forum. Man lernt ja auch dazu. Das Dumme ist, ich habe das sogar dabei, aber mein Koffer ist am Bahnhof. Da hätte ich sogar so einen Stapel, da hätte ich alles, so ein Stück Kunstknochen, aber ich habe natürlich nicht dran gedacht, dass man das vielleicht anfassen könnte.
Ja, wir sehen, Sie machen umfangreiches chemisches Wissen als Medizinerin. Wie weit bringt man das dann schon mit von der Medizin? Wie weit machen Sie das über Partner? Wer sind Ihre Partner,
genau,
mit denen Sie zusammenarbeiten?
Also ich sage immer, ich bin echt eine typische Medizinerin. ich bin schlecht in Chemie, ich bin schlecht in Physik, ich bin den Dingen, natürlich habe ich mein Wissen angeeignet, aber es ist so, dass ich das, dass das die Materialwissenschaftler machen, mit denen ich zusammenarbeite, und die bringen das Know-how rein. Ich bemühe mich immer, das zu verstehen, aber ich muss Ihnen sagen, oftmals steige ich auch aus, wenn die da anfangen mit ihren chemischen Formeln. Muss ich mich drauf verlassen. Deswegen habe ich ja potente und hochkompetente Partner, weil das ist auch ein Blödsinn. Ich bin anwendungsorientiert, sage ich immer, und kann definieren, was ich haben will. Und natürlich verstehe ich viele Dinge und mit der Wissenschaft oder mit der Forschung tut man sich auch einarbeiten. Aber ich versuche das immer auf einem normalen Level zu halten, weil ich könnte mich jetzt hier verkaufen, als dass ich das könnte, aber ich kann es nicht. Das müssen die machen. Ich weiß schon ein paar Sachen mittlerweile. Ich kapiere schon, wovon sie reden. Am Anfang ist es ja wirklich schwierig, weil es ist echt, bis die Materialwissenschaftler, die Grundlagenforscher sozusagen die Sprache mit den Medizinern gelernt haben, das braucht. Also ich versuche jetzt zum Beispiel auch eine Plattform zu installieren mit der Universität von Leoben als Materialwissenschaftler, und es ist wirklich so, wir müssen die Sprache erst lernen, also für alle chirurgischen Gebiete, um diese Anwendungsorientiertheit, die ja dort oft fehlt, halt zu lernen. Umgedreht, der Materialwissenschaftler sagt, ich will genau wissen, was für ein E-Modul, ich will wissen das und das und das und das, aber der Mensch hat das eigentlich so oft nicht. Also man kann den Knochen auch nicht man kann es schon ein bisschen standardisieren, aber ich sage immer, die hätten gern eine Zahl, eine Definition, genau, ich sage, ja, klar, als Chemiker eine Definition, und es ist ja nicht, der lebende Organismus ist individuell, ist im Grunde bei jedem anders, und das ist die Challenge, dass man sich da irgendwo trifft und versteht. Das habe ich gelernt in den letzten Jahren, mich verständlich auszudrücken und auch klar zu machen, was ich möchte. Und das ist das Wichtigste. Mhm. Ja.
Bitte. Mich würde interessieren, gibt es so eine ähnlichen Maßnahmen auch bei Erwachsenen? Oder ist da die Forschung noch nicht so weit?
Doch.
Also
doch,
kindgerechte Chirurgie sozusagen, ja.
Also im Grunde gibt es das natürlich schon bei den Erwachsenen, und da wird es auch schon mehr angewandt, und zwar in der Kiefer- und Zahnchirurgie und am Schädel. Also da werden, also hier, wenn Sie hier irgendwas haben, werden ganz häufig schon sozusagen resorbierbare Platten eingesetzt. Der Vorteil ist, es ist nicht lasttragend. Und im Grunde haben die halt eine lange Resorptionszeit, aber das stört da irgendwie nicht so. Und es ist natürlich auch ein anderer Knochen. Jetzt wird es halt schwierig, aber ich sage immer Desmaler-Knochen, das heißt, es ist ein flatter Knochen und hat keinen Markraum, ist nicht so aufgebaut wie die Knochen hier. Das ist immer schwierig für einen Laien, weil für den ist Knochen ja Knochen. Aber der Knochen ist anders als der Knochen. Also das ist auch interessant. Das ist dann, der heilt auch anders. Der Desmaler-Knochen, der Schädelknochen, heilt anders als der Röhrenknochen. Härter? Platter. Härter auch natürlich bis zum gewissen Maß. Also sie haben keinen Hohlraum drin wie hier natürlich. Ne? Aber bei Kindern hat sich es halt auch nicht durchgesetzt. Und die Magnesiumschiene ist für mich auch in der Kieferchirurgie nicht unbedingt anwendbar. Weil wenn sie das außen drauf liegen haben und es ist osteoinduktiv, dann bildet sich auch Knochen am und über dem Implantat. Das heißt, sie würden eine Beule haben, und deswegen ist es für die Kieferchirurgie in meinen Augen auch nicht geeignet. Leider tut man es immer dahin und wundert sich, warum es nicht klappt. Weil ich denke, es ist die falsche Indikation für das falsche Material. Weil das Material zieht Knochenzellen an. Das heißt, wenn sie das implantieren, überwuchert das und gibt immer eine Delle nach außen, die zwar wieder verschwindet, aber bei der oft auch ästhetischen Chirurgie natürlich überhaupt nicht vertretbar. Wo man übrigens resorbierbare Schrauben einsetzt, auch interessant, ist bei der Kreuzbandversorgung im Erwachsenenalter. Da wird es eingesetzt mit Laktiden, meistens Laktide. Also vereinzelt gibt es schon mal hin und wieder was.
Sie haben vorhin davon gesprochen, dass der nächste Schritt dann der Test an Großtieren ist. Wann würden Sie sich zutrauen, das tatsächlich an Kindern anzuwenden? Weil das ist ja dann wirklich ein großer Schritt, so wie Sie es auch geschildert haben, dass Sie das nicht so einfach machen, was ich persönlich sehr positiv finde, aber irgendwann muss man diesen Schritt.
Also ich finde es schwierig, wirklich die Zeitrahmen abzuschätzen, aber ich sage immer, mit dem Implantat auf dem Markt wäre, wenn wir jetzt so weit wären, dass wir uns einsetzen, sind 5 bis 10 Jahren. Also ich glaube, das Laura Bassi geht ja insgesamt 7 Jahre. Ich glaube, nach dem 4. Jahr hoffe ich, dass wir ein Material haben, wo wir sagen können, ich glaube, es geht. Und dann kommen natürlich noch die ganzen Indikationen. Da wird nochmal modelliert und dann im Großtierversuch. Wir machen zwar jetzt schon Großtierversuche, aber das ist so der Zeitraum. Aber es kann auch sein, wenn man die seltenen Erde nicht rauskriegt, dann wird es nicht das Magnesium. Wenn man nicht schafft, sozusagen die amorphen Magnesiumlegierungen hinzukriegen, dass sie nicht zerfallen, dann wird es auch nicht klappen. Also es ist immer so, dass ich das Gefühl habe, man nähert sich Schrittchen für Schrittchen, aber in der Wissenschaft ist es ganz schwer wirklich abzusehen. Wenn ich heute das Material hätte, wenn das jetzt hier da wäre, würde ich sagen, 5 bis 7 Jahre dauert es dann, bis man es wirklich klinisch auch anwenden kann. Weil sie müssen ja dann klinische Studie 1, 2 machen. Das dauert. Und dummerweise hat ja keiner Geduld. Und ich warte immer noch auf den Spender, der sagt, sie kriegen einfach ein bisschen Geld, damit sie dieses Forschungsfeld weitertreiben können. Auf den warte ich immer, wie viele andere auch.
Generelles Thema. Das Laura Bassi-Programm, können Sie uns das noch erklären?
Das ist ein einmaliges Programm vom FFG eigentlich inauguriert und man hat versucht, sozusagen Frauen, die ganz weit vorne sind, noch weiter nach vorne zu bringen. Das war für mich natürlich günstig, insofern, als dass ich in der Ausschreibung sozusagen auch so ein Laura Bassi-Zentrum bekommen habe. Was anders ist bei dem Laura Bassi-Zentrum, dass es anders begleitet wird, also mit Assessment, dass man versucht hat, auch Frauenkarrieren zu fördern, indem im Zentrum auch bewusst Wert drauf gelegt wird. Wobei ich das den einfachsten Punkt finde zu erfüllen, finde ich gar nicht schwierig. Aber das ist sozusagen auch mit drin verwurzelt und dass man Management-Fähigkeiten auch haben musste und auch darin ausgebildet wird, um die Forschung auch professionell hinzubekommen. Das heißt, es wird auch von uns verlangt, sozusagen ein bisschen nach außen zu treten, so wie heute. Ich werde auch immer besser drin. Also auch zu versuchen, die Forschungsergebnisse transparent zu machen und nach außen zu befördern, weil das ein Riesenproblem ist. Und es tun sich wohl auch Frauen noch schwerer damit als Männer. Ich kann das gar nicht beurteilen, weil ich immer als Chirurg denke, um Gottes Willen, nach außen treten ist so gar nicht das Chirurgische. Aber das ist auch ein Ziel in den Laura Bassi-Zentren. Aber sie werden von Frauen geleitet. Also es ist eine Schiene, wo nur Frauen geleitet sind. Es gibt insgesamt 7. Ist auch nur einmalig gewesen. Werden hoch gefördert. Das heißt, ich habe ja Industriepartner. Es ist nicht so, dass sie die nicht brauchen. Und die werden gefördert, dass sie 60% sozusagen Förderung kriegen und 40% müssen sie über die Industrie kriegen. Normale Schienen sind zu 50-50, also man liegt ein bisschen höher. Und sie haben als Leiterin ein bisschen mehr Freiheit, als wenn sie nur so ein 2-Jahres-Ding machen mit der Industrie. Also sie können ein bisschen mehr jonglieren und einfach auch Felder aufmachen. Und das soll halt, ich verstehe es zumindest so, ich glaube, ich bin da auch vielleicht eine, die das immer so auch nach vorne bringen will. Ich sehe es auch als Impuls, dass man die anwendungsorientierte Chirurgie ein bisschen mehr betont und auch fördert und versucht, auch Projekte sozusagen in dem Zentrum anzustoßen und dann einen Partner zu finden, um in diesem Feld sozusagen mitarbeiten zu können. Aber das ist so für mich wichtig, weil ich denke, wir haben einen riesen Wettbewerbsvorteil, der immer mehr verloren geht. Weil leider alle medizinisch-technischen großen Firmen, alle amerikanisiert. Riesennachteil. Riesennachteil für die Forschung.
Wie groß ist Ihr Team in dem Zentrum?
Es ist so, ich habe eine Kooperation mit der TU Graz, die PHBs herstellt, und mit der TU Wien, die Biomechanik macht. Das heißt, dort sitzen jeweils 3, 4 Leute, das sind ungefähr 8, 9 Leute, und bei mir selber sind ungefähr 5, 6 Leute. Kommt aber hinzu, dass wir noch Dissertanten, oder jetzt im Moment habe ich noch ein EU-Projekt genehmigt bekommen, was alles auch in der Schiene läuft. Das heißt, das Team letztendlich, das Transit wird immer größer. Und das war auch das Ziel von diesen Laura Bassi-Zentren, dass man sozusagen auch die Chance hat, wirklich größer zu werden. Und ich merke das, ich habe jetzt so eine gewisse Phase überschritten, und jetzt werde ich ganz häufig als Partner auch angeschrieben von anderen Projektgruppen, ob ich das nicht übernehmen kann, sei es jetzt in EU-Projekten oder in eben Fraunhofer-Gesellschaften oder Helmholtz-Gesellschaften. Und jetzt geht wirklich was weiter. Also es ist jetzt viel, viel rasanter als am Anfang, was schön ist. Aber noch habe ich nicht das Implantat, dass ich sage, wann geht's los? Leider. Aber ich schaffe es vielleicht noch. Also es ist übrigens auch ein Lebenstraum von mir, deswegen bin ich auch so engagiert. Ich habe mir immer zum Ziel gesetzt, dass ich das schaffe. Und ich schwöre, ich habe 15 Jahre keine Firma gefunden, nichts, die gesagt hat, ich mache das, weil die immer sagen, Kinder sind kein Markt.
Warum? Und das ist, sagen die das? Also aus meiner persönlichen Wahrnehmung gibt es sehr viel verletzte, kranke Kinder.
Mhm. Also es ist so. Oder ja. Aber alles andere, ja. Es ist kein Markt. Ja, genau. Und das stört mich natürlich immer, und ich war natürlich auch nie in den Netzwerken drin, wo Gelder für die Forschung verteilt werden. Da wird immer die große orthopädische Chirurgie natürlich, die ganzen Hüftgelenke, und der alte Mensch wird natürlich immer bevorzugt, befördert auch, weil wir werden ja alle alt, und das merkt man dann wahrscheinlich auch in dem Alter, und die Kinder sind immer ein bisschen wie so ein, weiß ich nicht, kein Feld, aber ich glaube, eine Ausrede ist, weil natürlich das Problem ist, die Firmen wissen schon, wenn sie eine Kinderzulassung haben wollen, ist es wahnsinnig aufwendig, und sie müssen das für jedes Alter testen, und deswegen tun sie immer so, als wäre das kein Markt. Und was meinen Sie, wie lange das gebraucht hat, dass wir diese Implantate gekriegt haben? Das hat 4 Jahre gebraucht, bis irgendeine Firma gesagt hat, ich stelle Ihnen diese Implantate her. Und jetzt wendet es jeder an. Jeder wendet es an. Also ich kenne es ja wirklich von Anfang an, also von den Diskussionen, wo man überhaupt nur begonnen hat, darüber nachzudenken, und aber auch nicht, weil man einsichtig war für das Kind. Ist ja alles eine Schummelpackung. Man hatte ja nur festgestellt, 6 Wochen Krankenhausaufenthalt ist so teuer. Das ist ja nur der ökonomische Druck, der gekommen ist, dass das vorwärts ging. Man muss sich nicht einbilden, dass irgendeiner Interesse hatte, dass es irgendjemandem besser ging. Vor allen Dingen nicht dem Kind, sondern das ist rein ökonomisch zu sehen. Und man gedacht hat, wow, das ist aber lang, und können wir da nicht vielleicht was dran ändern? Und das hat es dann vorwärts gebracht, im Grunde. Und ich finde es schwierig, aber ich denke immer, wichtig wäre halt auch, dass wahrscheinlich durch die Eltern von außen der Druck erhöht würde, vielleicht. Aber die Industrie sieht halt als nicht notwendig an.
Bitte schön.
Darf ich noch ganz was anderes fragen?
Oh ja.
Sie haben gesagt, Sie hätten Kinder ja nicht abstrahieren können und Schmerzen, die Sie darstellen. Sie hätten da so eigene Strategien. Können Sie uns da kurz vorgeben?
Die Kinder hätten eigene Strategien. Oder? Naja, mit Fragen, mit Bildern, das ist das Erste. Also.
Ich wurde wegen einer Schulteroperation am Tag 5 mal gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10.
Ja, genau. Und das können Sie nicht machen, aber was Sie machen, es gibt einmal so eine Smiley-Kala, die ist zwar wissenschaftlich nicht hundertprozentig evaluiert, da lacht einmal ein Smiley und einmal guckt er halt grimmig und heult, ist deswegen nicht zulässig, weil die Kinder natürlich, also zulässig ist es schon, aber das Bias dabei ist, dass die Kinder natürlich von sich aus nie auf die Tränen reagieren würden, sondern immer auf das lächelnde Gesicht. Mhm. Was wichtig ist, ist, dass man, also was ich immer wichtig finde, ist das Erste, nie das Kind zu belügen. Man kann mit dem Kind schon umgehen und sagen, es tut weh. Nie sagen, es tut nicht weh, ist die größte Lüge. Wenn man da schon beginnt, das Kind zu betrügen und sagen, es tut nicht weh, dann macht es überhaupt nicht mit, weil das ist einfach, wenn es einmal merkt, der hat gelogen, ist aus. Leider findet es dauerhaft statt, dass man solche Sprüche loslässt. Und mein Ziel ist es immer, das ist ein Klassiker. Also das Erste ist, dass das Team eine Wahrnehmung kriegt. Das Zweite ist, dass es ein Schmerzmittel verteilt, bevor es irgendwie röntgt, untersucht macht, dass man in der Untersuchung versucht, das, was schmerzhaft sein könnte, an den Schluss zu stellen und erstmal das Vertrauen zu gewinnen, dass man sich aufs Niveau des Kindes begibt. Und wenn wir mit Schmerzen in Bildern reden, das ist natürlich in Bildern nicht machbar, aber ein Kind, je nach Alter, hat schon eine Vorstellung, was weh tut. Sie können das nicht in eine Waagschale werfen, und jedes Kind hat zu wehtun eine andere Vorstellung. Ne? Weil es unterschiedlich häufig hingefallen ist, weil es schon Erlebnis hat. Es generiert sich ja aus Erlebnissen letztendlich. Und es ist unterschiedlich. Und was das Wichtigste ist bei der ganzen Aktion, ist eigentlich, dass das Kind Vertrauen hat. Ich schicke zum Beispiel nie Eltern raus. Ich finde es auch die größte Dummheit. Für mich können die Eltern zum Kind, und wenn ich manipuliere, können die Eltern zum Kind. Und man kann unheimlich viel machen. Man muss sich nur ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit geben. Und einfach erklären, was man tut. Das ist das Wichtigste, auch fürs Kind. Sie müssen erklären, auch wenn sozusagen Kind ja nicht weit im Vorfeld denken kann oder zurückdenken kann. Ne? Aber Sie müssen sagen, was Sie tun. Ich fasse dich jetzt an. Nicht einfach das Kind anfassen, das ist auch so ein Klassiker. Spritze tut nicht weh und es kommt die Schwester und sagt als erstes, na du Armer, hast dir weh getan. Oder irgendwie so eine Reaktion, haben ja viele Leute. Das ist der schlimmste Übergriff. Ein Kind will nicht von Fremden angefasst werden und wenn, will es gefragt werden, wie sie auch. Das ist schon mal die erste, im Grunde fehlerhafte Übernahme, die man macht in der Behandlung von Kindern. Und Kinder sind ganz schnell und haben raus, ob sie Vertrauen haben oder nicht. Und wenn sie das eben ausmachen, ist das Kind auch so, das deutet sie ihnen an. Wenn ich mit Kindern das ausmache, sage ich zum Beispiel auch, das tut weh. Wir können jederzeit aufhören, wenn du sagst, du hältst es nicht aus oder du magst es nicht oder das ist nichts und das geht. Und dann muss man halt auch so konsequent sein, wenn es was ist, was dann nicht so gelöst werden soll, muss man eine Narkose fürs Kind fordern. Also großzügig die Narkose sozusagen bereit haben, weil für das Kind ist das wenig traumatisierend, das schläft ein. Da müssen wir wieder mit auch Bildern reden, also du träumst, Tiefseetaucher, Astronaut, was auch immer, um zu prüfen zum Beispiel, ob ein Kind abgelenkt ist, wenn es keine Schmerzen hat und sie wissen nicht, wenn sie Dormicum kriegen, wie weit hat das gewirkt, auch irgendwelche anderen Mittel, dann sage ich zum Beispiel bei einem Kind im Schulkindesalter, erste, zweite Klasse, was sind die schlimmsten Mädchen in deiner Schule, bei den Jungs. Wenn er das nicht mehr zusammenkriegt, weiß ich, dass er weg ist. So, kleine Tricks. Und fragen, gucken, hingucken. Ich sage immer hingucken und fragen, die Kinder zeigen es ja. Und wenn sie das nicht mehr können, die schlimmsten, also die fürchterlichsten Mädchen aufzählen, dann weiß ich. Bei Mädchen frage ich lieber, in welchem Fach bist du gut? Sie sind irgendwie in dem Alter irgendwie fleißiger und strebsamer, kommt mir immer vor. Also, und da treffe ich selten ein Mädchen, was sagt, ich bin überhaupt nicht gut oder ich will nicht gut sein. Also irgendein Fach sind sie immer gut und wenn es Sport ist. Und so irgendwas ist da immer.
Dankeschön.
Wie viel Uhr?
Na, bitte, nehmen Sie eine Zeit.
Ich wollte jetzt noch mal kurz sagen, weil Sie sagen, den Kindern das erklären, ne? Mhm. Kindgerecht, so. Also ich hatte jetzt auch gerade einen Unfall vor 2 Jahren und so. Und es sind ja noch nicht mal die Erwachsenen zu den Erwachsenen, also sag ich mal Arzt, Ärztin, Patient, Patientin so, dass sie fachgerecht einen das erklären. Und wenn man nachfragt, weil man halt schon, ja, also ich habe eine lange Geschichte hinter mir und kenne mich schon ein bisschen aus in meinem Metier und nachfragt und sagt, wieso, weshalb, dann kriegt man eine Reaktion, wieso fragen Sie so viel? Und das ist für mich so, also eigentlich müssten dann auch, sage ich mal, Erwachsene zu Erwachsenen geschult werden.
Müssten sie auch.
Das meine ich jetzt, ja, weil ich denke mir, wenn das nicht klappt, dann ist es oftmals bei den Kindern, klappt es dann erst recht nicht. Leider, schade, ja.
Also es sind ja verschiedene Ebenen, das muss man natürlich auch sagen. Die erste Ebene ist, dass ich immer sage, man muss die Bedürfnisse des Patienten ernst nehmen. Ich kann ja immer so ein Klassiker sagen, wenn bei mir Eltern mit Kind rauskommen, kann ich ihnen fast schon garantieren, was der für einen Beruf hat, der Vater oder die Mutter. Ich sehe das schon an den Blicken, an wie sie umgehen, wie sie mit dem Kind umgehen, wie sie aufs Röntgenbild schauen, dass ich ihnen voraussagen kann, was für einen Beruf sie haben. Das heißt, ich bin relativ gut darin, schon zu fühlen, was könnte der für Gedanken haben, was könnte der für Fragen haben und spreche die natürlich an. Dass das ausgebildet werden soll, klar, auch in der Kommunikation mit dem Erwachsenen ist es so, dass es der Patient der Partner ist und eigentlich nicht, wie soll man sagen, der Untertane. Also im Grunde, da fängt es ja schon an. Wenn ich ihn als Partner betrachte, dann habe ich ja schon das Bedürfnis zu erklären. Das andere ist aber trotzdem, dass Sie im Kind, wie wollen Sie einem Kind erklären, jetzt kommt eine Operation. Das kann sich unter Operation nichts vorstellen. Da sage ich immer, es gibt ein wunderschönes Buch von Janosch. Beim Tiger sind die Streifen verrutscht und wir machen die wieder gerade. Ja. Und im Grunde ist es eines der schönsten Bücher, wie er das erklärt. Ne? Mhm. Du machst einen Traum, dann fliegst du in die Luft und dann währenddessen werden die Streifen wieder gerade gemacht. Und genauso wünscht sich das Kind, dass es wenig mitbekommt und dass die Streifen wieder gerade gemacht werden. Deswegen sage ich auch, lieber großzügig zur Narkose greifen. Wobei ich selbst immer sage, ich selbst habe bei meinem eigenen Kind genau das gemacht, was man nicht macht, weil ich gedacht habe, Die hat sich einen Speil in den Fuß mit 4 Jahren getreten. Da habe ich gedacht, nee, jetzt weiß ich ja nicht in die Klinik und mache hier so einen Terz. Zu meinem Mann gesagt, jetzt halt mal den Fuß fest und dann kriegen wir den schon raus. Das haben wir natürlich auch geschafft, aber mein Kind hat wirklich 10 Jahre lang mir gezeigt, was es von dieser Behandlung gehalten hat. Sie hat immer gesagt, Mama, ich habe mir wehgetan. Wenn ich gesagt habe, zeig mal her, hat sie gesagt, nee. Also sie hat mir klassisch zurückgegeben, was ich falsch gemacht habe. Und ich habe gewusst und habe es trotzdem gemacht, weil ich gedacht habe, nee, in meiner Freizeit jetzt schon wieder in die Klinik fahren und mit dem Zauberpflaster, dass das alles betäubt ist. Und es ist der Klassiker gewesen. Wobei ich immer sage, ich reagiere nicht auf die Frage, wenn Leute sagen, was würden sie bei ihrem Kind machen. Ich sage immer, es ist nicht mein Kind. Es ist nicht mein Kind. Man kann nicht für andere das klären. Das sage ich halt auch immer dazu. Aber wie gesagt, ich bin die Schlechteste. Wahrscheinlich. Ich habe nie ein Pflaster zu Hause, nie eine elastische Binde. Meine Tochter ist immer schlecht behandelt gewesen. Sie sagt auch immer, du gibst allen Leuten irgendwas und zu Hause, du machst nichts für mich. Jetzt ist sie 17, jetzt hat sie sich schon dran gewöhnt. Jetzt verpflastert sie die anderen und sagt, meine Mutter kann das eh nicht. Die macht das nicht. Aber naja, das ist die Menschlichkeit an der ganzen Sache. Aber das Ernst nehmen, ich sage immer, die Partnerschaft ist das Wichtigste. Und es gibt für mich keine dummen Fragen. Gibt es einfach nicht. Man muss erklären können, was macht, oder man muss auch sagen, Heilung geht immer über Dritte. Manches kann man nicht erklären, es geht einfach nur über Dritte. Es ist nicht alles erklärbar. Dem muss man sich auch stellen. Viel ist ja auch pseudomäßig, was wir an Erklärungen haben. Das passt ja eigentlich vorne und hinten nicht. Aber wir haben keine anderen. Und trotzdem funktioniert.
Ja, wenn es nun keine weiteren Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich mal für Ihren umfassenden, interessanten Vortrag. Also Ihre Motivation und Ihr Engagement, das spürt man so richtig. Ja. Und das ist sehr, sehr positiv. Und auch die Herangehensweise an die Medizin, an den Patienten, an die Kinder vor allem, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und ich gucke jetzt selber Kinder und ich finde es so gut, wenn einmal ein Arzt das ist, wenn man denkt, okay, der hat sich damit auseinandergesetzt, was jetzt ein Kind, wie das kommuniziert, wie man mit dem umgeht.
Also ich sage immer, es ist Luxuspatienten gut. Und die sind nur verletzt. Also ich habe ja den Traumjob. Die sind ja nicht krank. Ja. Verletzungen sind immer besser als nicht krank. Und die Patienten sind einfach ein Traum. Die sind halt auch ehrlich. Die haben nie einen Zugewinn. Manchmal schon. Aber da muss man dem auch gerecht werden. Das kann man auch lässig. Das ist ja nicht pekuniär.
Ja. Ja, das ist schön, weil man ihre Freude spürt an der Arbeit und das ist sehr, sehr positiv. Ihnen danke für Ihre Beiträge, Ihre Fragen, Ihre Gedanken dazu. Und das macht den Kepler-Salon zum Kepler-Salon, dass das Publikum sich einfach mit engagiert und mitmacht. Ich möchte noch die nächsten beiden Veranstaltungen ankündigen. Nächsten Montag, am 19. September, ist das Thema eine konfliktreiche Welt. Wie geht der Buddhismus damit um? Vortragender ist Bante Selivanza Thero. Er ist buddhistischer Mönch, spiritueller Leiter der Theravada-Schule der österreichischen buddhistischen Religionsgesellschaft und Abt eines Klosters in Sri Lanka. Ich glaube, eine spannende andere Welt, in die man da eintreten kann. Am Donnerstag, den 22. September, gibt es wieder einen Mittags-Kepler-Salon, diesmal im Stifterhaus. Deshalb, weil dort der Hermann Scheuringer sein wird, Professor für deutsche Sprachwissenschaft und über seine Arbeit berichten wird. Ja, Informationen gibt es, wie Sie bereits wissen, über den Newsletter und über das Veranstaltungsprogramm. Bitte eintragen, wer es noch nicht gemacht hat. Ich sage, wie gesagt, nochmal danke Ihnen allen. Die Frau Weinberg wird noch ein wenig bei uns sein, bis sie dann zu ihrem Zug entschwinden muss, damit sie ihn rechtzeitig erwischt. Ja.
Ich muss nach Deutschland. Ich fahre mit dem Nachtzug nach
Deutschland.
Aber ich möchte mich auch bedanken. Also ich finde es sehr spannend zu versuchen, das, was man tut, auf, sag ich mal so, für andere auch nahbar zu machen oder erfassbar zu machen. Das ist ja immer ein Challenge für einen Forscher.
Gut, dann herzlichen Dank und schönen Abend und genießen Sie noch.